Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, die NATO-Quote auch ohne Sondervermögen in Zukunft erfüllen zu wollen. Das heißt, jedes Jahr 80 bis 100 Milliarden Euro aus dem Haushalt sollen allein in die Verteidigung gehen. Das sind 30 bis 50 Milliarden Euro mehr als heute. Pistorius, unser Verteidigungsminister, hat sogar gesagt, vielleicht braucht das sogar 3 oder 3,5%. Nicht auszumalen, über welche Summen wir dann reden. Dann sind es nämlich 100 Milliarden Euro zusätzlich zu dem, was heute schon passiert. Wie in aller Welt soll das funktionieren? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht's um Aufrüstung in Deutschland. Ja, also, wenn wir 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben wollen oder sogar 3,5%, wie Pistorius gesagt hat, dann müssen wir natürlich über das Geld reden, über die Finanzierungsfrage. Olaf Scholz sagt, das geht ohne Sondervermögen. Pistorius ist da skeptisch, sagt, die Schuldenbremse ist für sowas eigentlich nicht gemacht, für die Probleme dieser Zeit. Der Grüne Anton Hofreiter sagt, die Schuldenbremse wird zum Sicherheitsrisiko, wenn sie diesen Verteidigungsausgaben im Weg steht. Vorneweg will ich einmal sagen, natürlich haben diejenigen, die diese Aufrüstung befürworten, nach dem Überfall von Putin auf die Ukraine, Argumente auf ihrer Seite. Sie haben auch Argumente auf ihrer Seite nach den Aussagen von Donald Trump, die NATO-Beistandsverpflichtung in Frage zu stellen, wenn nicht 2% der Wirtschaftsleistung in Verteidigung investiert werden. Und ich weiß, das auszusprechen klingt noch ziemlich schräg, aber ja, es ist nicht unwahrscheinlich, dass der nächste Präsident der USA mal wieder Donald Trump heißen könnte. Also, wir müssen uns mit dem Gedanken auseinandersetzen. Das habe ich übrigens auch schon mal getan im Geld für die Welt Newsletter. Und zwar hier, Kampfjets oder Kindergrundsicherung, Herr Scholz. Der Kanzler will die Aufrüstung bald aus dem normalen Haushalt bezahlen. Dann droht der Kürzungshammer für Klimaschutz und Sozialstaat. Im Geld für die Welt Newsletter gibt es sowieso permanent aktuelle, exklusive Analysen rund um Wirtschaft, Geld und Politik. Checkt das gerne mal aus, den Link packe ich euch da drunter. Manchmal gibt es auch Paywall-Artikel, zum Beispiel diesen hier. Wer will die Schuldenbremse wie ändern? Eine Übersicht. Hinter diese Paywall gelangt man schon ab 5 Euro im Monat und unterstützt damit natürlich alles, was hier bei Geld für die Welt, ob YouTube oder Newsletter, so passiert. Vielen Dank für alle, die das schon tun. Vielen Dank für alle, die das jetzt erwägen. Aufhänger für heute soll aber nicht dieser Artikel sein, sondern eine Talkshow bei Deutschlands überbezahltester Talkmasterin Maybrit Illner. Die hatte Christian Lindner, Ricarda Lang und Clemens Fuß zu Gast. Ja, die Ricarda Lang kann einem da natürlich leid tun. In der Zange, der neoliberalen Zange von Clemens Fuß, Chef des IFO-Instituts und naja, Christian Lindner, FDP-Chef und Bundesfinanzminister. Wir springen aber gleich mal rein.
Ricarda Lang ist bei uns, eine der zwei Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Lang, Sie haben im letzten Dezember bei uns hier gesessen und gesagt, sollte sich die Situation für die Ukraine in der Ukraine zuspitzen, dann werden wir über eine neue Notlage abstimmen und die würde kommen. Sind wir da jetzt schon?
Ich glaube, wir müssen das anschauen. Das sind zwei Dinge, die wir gerade gleichzeitig betrachten müssen. Das eine ist ganz konkret die Situation der Ukraine. Da haben wir auch heute noch mal im Bundestag bekräftigt, wir werden weiter unterstützen. Wir werden das auch dauerhaft tun. Und das andere ist insgesamt die Frage, wie Europa eigentlich mehr auf eigenen Beinen stehen kann bei der Verteidigung.
Zwei Worte zur Ukraine. Ehrlicher wäre es natürlich gewesen, man hätte eine Ausnahme, die Notlage, also der Schuldenbremse, genutzt. Dann hätte man all die 20 Milliarden, die wir allein dieses Jahr für den Krieg in der Ukraine ausgeben, Militärhilfen, Finanzhilfen, Aufnahme ukrainischer Geflüchteter und vieles andere, 20 Milliarden mindestens, hätten wir ausgeben können und sogar noch mehr ausgeben können, ohne andere Ausgaben damit hinter der Schuldenbremse zu verdrängen. Ja, und selbstverständlich ist ein Krieg in der Ukraine, selbst wenn er schon 2 Jahre läuft, noch immer eine Notlage, ein Notfall, ein außerordentliches, unvorhergesehenes Ereignis, das die Staatsfinanzen in relevanter Höhe betrifft. Ne? Insofern ist es aus meiner Sicht schon unehrlich, von vornherein zu sagen, ah ja, Krieg in der Ukraine gibt es jetzt schon 2 Jahre, das ist die neue Normalität. Ne? Genau das macht man ja, wenn man sagt, nee, wir nehmen nicht die Notfallklausel der Schuldenbremse in Anspruch. So, weiß ich nicht, ob das Normalität sein sollte.
Ne? Denn wir sehen, die US-Amerikaner ziehen sich zunehmend zurück. Beides wird nur funktionieren, wenn wir auch mehr Geld investieren. Dabei müssen wir, finde ich, 3 Dinge betrachten. Das erste ist, das Beschaffungswesen muss gleichzeitig reformiert werden, also effizient ausgeben. Das zweite ist, das europäisch zu denken, nicht national macht jeder seine Alleingänge. Und das dritte, wir dürfen die äußere, also die Sicherheit nach außen, nicht gegen die soziale Sicherheit im Land ausspielen. Dann verlieren wir einen Rückhalt und das wird nicht aus dem laufenden Haushalt gelingen. Dafür müssen wir andere Möglichkeiten finden.
Und genau das macht man natürlich auch, wenn man sagt, wir geben 20 Milliarden aus durch den fürchterlichen Krieg in der Ukraine und sparen es aber an anderer Stelle. Ne? Was man mit den 20 Milliarden, wenn man eine Notlage erklärt hätte hier, Ukraine-Krieg ist Notlage, also all die Ausgaben nehmen wir quasi aus der Schuldenbremse raus. Was hätte man mit dem Geld alles machen können? Ja, 5,5 Milliarden für Übertragungsnetz betreiben, damit die Stromkosten geringer sind. Man hätte die Mehrwertsteuer auf Gastro, Gas und Fernwärme unten lassen können und sogar die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel noch streichen können. Damit hätte man die Leute entlastet, was für die deutsche Wirtschaft, die sich in der Krise befindet, nicht nur in einer Kostenkrise, sondern auch in einer Nachfrage- und Konsumkrise, wieder beleben können.
Haben wir auch schon zitiert. Bei uns ist Christian Lindner, der Finanzminister dieses Landes. Herr Lindner, das ist erstaunlich, wozu sich das Parlament, die Ampel im Parlament heute quasi in einer Art Selbstverpflichtung verpflichtet hat. Unverbrüchliche Unterstützung der Ukraine bei Rückgewinnung der Grenzen von 1991. Weitreichende Waffensysteme, EU, NATO und dann der Aufbau soll unterstützt werden. Ist das in Ihren Augen, das wird sehr viel Geld kosten, das wird richtig viel Geld kosten. Und da ginge es dann nicht um irgendein Sozialprojekt. Wenn wir mehr Geld also bräuchten für einen Kampf der Ukraine gegen Putin, könnte dann ein FDP-Mann ein bisschen schwerer Nein sagen?
Das, was Sie geschildert haben, ist ja nicht all das, was Deutschland alleine finanzieren kann.
Und es ist eine Art Selbstversprechen, das Versprechen des Deutschen Bundestages.
Wir sind solidarisch mit der Ukraine. Ja. Es geht da um die Friedens- und Freiheitsordnung Europas. Auch wir selbst könnten über kurz oder lang in dramatischer Weise bedroht werden. Und deshalb müssen wir sehr viel mehr tun für unsere Wehrhaftigkeit. Das ist eine Existenzfrage. Okay. Aber das muss natürlich gemeinsam mit unseren europäischen Partnern erfolgen. Deutschland kann nicht mehr tun, damit andere weiter zu wenig tun. Selbstverständlich müssen wir uns weiter bemühen um die transatlantische Partnerschaft. Übrigens egal, wer im Weißen Haus regiert.
Zu 100 Milliarden hatten Sie schon mal Ja gesagt, zu dem Sondervermögen?
Was heißt Ja gesagt? Ist mein Vorschlag gewesen, weil so schnell war es nicht möglich, die Bundeswehr zu ertüchtigen. Langfristig aber muss das, weil es eine strukturelle, dauerhafte, ich vermute auf Jahrzehnte währende Aufgabe ist, muss das im Rahmen der regulären Staatsfinanzen funktionieren. Und deshalb ist meine Forderung, dass wir sehr viel mehr tun für unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Denn auch das ist eine Lehre aus der Geschichte. Die Konfrontation zwischen dem Westen und der Sowjetunion, die konnten wir auch für uns, für die liberalen Demokratien entscheiden, weil wir wirtschaftlich die Stärkeren waren. Wirtschaftliche Stärke ist ein Faktor der Geopolitik. Und hier müssen wir sehr aufholen.
Die Frage war Notlage. Die
wirtschaftliche Stärke kriegt man aber natürlich nicht mit einer Sparpolitik hin. Und apropos wirtschaftliche Stärke. Wenn man die Schuldenbremse beibehält und unter der Schuldenbremse mehr für Verteidigung ausgibt, heißt das nun mal, reine Logik, dass weniger Geld für anderes zur Verfügung steht. Investitionen in Klimaschutz, Investitionen in ökologische Transformation, in Bildung, bringen aber der deutschen Wirtschaft viel mehr. Ja, die haben einen höheren Multiplikator, das heißt, sie fließen irgendwo hin, wo sie wiederum ausgegeben werden, schieben die Wirtschaft mehr an und erzeugen mehr Jobs. Ein einfacher Grund, warum das so ist. Bei Verteidigungsausgaben fließt ja ein Großteil beispielsweise ins Ausland. Ja, wir kaufen vor allem aus den USA viel ein. Allein 10 Milliarden geben wir aus für atomfähige F-35 sind es, glaube ich, Kampfjets. Ja, das sind 10 Milliarden, die der deutschen Konjunktur überhaupt 0,0 helfen, dafür aber im Ausland. Wir produzieren Waffen, die wir danach hier auf Halde legen. Ja. Gut, wer sich natürlich darüber freut, sind Rheinmetall und Co. Der Aktienkurs von Rheinmetall hat sich seit Kriegsbeginn vervierfacht, von 100 auf über 400 Euro. Rekordumsätze, Rekordgewinne, dank Rekordstaatsaufträgen.
Die Ukraine büßt Boden ein. Die Ukraine ist in einer dramatischen Lage und es kann auch eine Zuspitzung natürlich der Finanzierungsmöglichkeiten geben. Frau Baerbock wünscht sich jetzt schon.
Warum eigentlich? Ja, die Ukraine hat doch ihre eigene Währung. Warum ist das so gottgegeben, dass es der Ukraine an Geld fehlt, ja, um Soldaten zu bezahlen? Oder im Land selber irgendwas zu bezahlen, braucht die Ukraine keine Euros und keine US-Dollars. Wofür sie die braucht, ist natürlich, um Güter aus dem Ausland einkaufen zu können, ohne den Wechselkurs zu gefährden. Ja? Deswegen ist es gut, wenn wir der Ukraine auch Euros zur Verfügung stellen. Nur man sollte nicht glauben, dass die Ukraine sich den Krieg nicht mehr leisten kann, im Sinne von, sie zahlt den Soldaten keinen Sold mehr, weil das macht sie in eigener Währung. Ja. Und wenn wir einerseits Geld geben, andererseits uns die Waffen auch noch bezahlen lassen, ist natürlich auch ein bisschen schräg, linke Tasche, rechte Tasche.
Frau Lang, dass es eine Aufstockung dieses Sondervermögens Bundeswehr geben soll, damit wäre sie aber allein. Der Kanzler ist dagegen, die Union sowieso und der Bundesfinanzminister auch.
Ich habe ja vorher schon einmal gesagt, wenn wir jetzt über höhere Verteidigungsausgaben sprechen, was absolut richtig ist, weil wir mehr auf eigenen Beinen stehen müssen und gleichzeitig nicht.
Das Argument, was hier natürlich immer noch mal mit auf den Tisch gehört, ist, die Verteidigungsausgaben von Russland und der NATO miteinander zu vergleichen. Ja, und die NATO gibt insgesamt ein Vielfaches von dem aus, was Russland ausgibt. Ja, selbst wenn man es Kaufkraft bereinigt. Ja, Russland gibt 110 Milliarden US-Dollar umgerechnet aus für Verteidigung, jetzt im Krieg. Ja, früher waren es nicht so viel. Und die NATO liegt, letzten Angaben waren glaube ich über 600 Milliarden umgerechnet, US-Dollar, selbst ohne die USA. Ja, wenn Donald Trump sagt, nee, Beistandsverpflichtung NATO machen wir nicht mehr, liegen allein die europäischen NATO-Länder bei dem 2- bis 3-fachen von dem, was Russland für Verteidigung ausgibt. Also dieses Narrativ, wir brauchen unbedingt mehr Geld für Verteidigung, sonst sind wir nicht wehrhaft gegen Wladimir Putin, ist, glaube ich, wenn man die Dimensionen betrachtet, schwierig. Ja.
Nicht wollen, dass das gegen die soziale Sicherheit im Land ausgespielt wird und wir übrigens damit auch den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren, dann werden wir auch über andere Möglichkeiten der Finanzierung reden müssen. Mhm. Da gibt es unterschiedliche. Es gibt die Überlegung, das Sondervermögen nochmal aufzustocken. Kommt übrigens nicht nur von den Grünen und von Annalena Baerbock, sondern auch aus der Union selbst. Oder
das wäre sehr gut.
Kiesewetter hatte gerade erst letzte oder vorletzte Woche diesen Vorschlag gemacht. Es gibt die Überlegung, und da reden wir jetzt nicht über bis 25, denn da haben wir eine Einigung innerhalb des Koalitionsvertrages. Aber es stimmt, das ist eine Aufgabe, die uns nicht 2 Jahre, sondern 20 Jahre beschäftigen wird, die Schuldenbremse zu reformieren, also hier auch dauerhaft mehr Ausgaben möglich zu machen, mehr Investitionen in unsere Sicherheit möglich zu machen. Wir haben Wege der Finanzierung. Für mich ist wichtig, nicht äußere Sicherheit gegen innere Sicherheit.
Das haben Sie jetzt zum zweiten Mal gesagt. Ich bin übrigens auch nicht dafür, die soziale Sicherheit einzuschränken. Ja. Aber wofür ich bin, ist, dass mehr Menschen, die arbeiten können und die heute Bürgergeld beziehen, in den Arbeitsmarkt zu bringen. Das ist für deren Lebenschance gut.
Ja, Monsieur, dann einfache Lösung. Kurbel die Wirtschaft an, damit mehr Menschen dort nachgefragt werden. Es gibt noch immer 3,6 Millionen Unterbeschäftigte, ergo Arbeitslose, plus ganz viele, die auf Arbeitserlaubnis warten, plus 700.000 unfreiwillig in Teilzeit, plus 180.000 in Kurzarbeit, plus Zahl X von statistisch gesehen überwiegend Frauen, die mehr arbeiten würden, wenn es denn ganztags Grundschulen, ganztags Kitas und genug bezahlbare Pflege- und Altenheime gäbe. Ja? Geh doch das mal an. Aber jetzt diese Logik, die sind faul, die müssen wir jetzt mit Totalsanktionen in den Arbeitsmarkt drücken, der die gar nicht will, schräg.
Gut und für die öffentlichen Kassen. Und ich bin dezidiert dafür, dass wir die illegale Migration in unseren Sozialstaat beenden. Denn auch das sind Kosten, die nichts mit sozialer Sicherheit und Solidarität zu tun haben, sondern.
Und damit soll dann Aufrüstung bezahlt werden, oder was?
nur mit einem, Gott sei Dank, jetzt bald beendeten Kontrollverlust.
Ich bezweifle, dass wir allein darüber unsere Verteidigungsausgaben stemmen können. Aber tatsächlich zum ersten Punkt, mehr Menschen dazu bringen zu arbeiten, das ist ja eine interessante Frage. Und ich glaube, wir müssen uns mal anschauen, wir haben ja in Deutschland einen Arbeitsmarkt, wo auf der einen Seite es einen Fachkräftemangel gibt, ganz eindeutig auch einen Arbeitskräftemangel. Auf der anderen Seite
ist es gibt keinen Arbeitskräftemangel. Ja, es ist wirklich ein Joke, von Arbeitskräftemangel zu reden, wenn man die Zahlen betrachtet, die ich gerade eben genannt habe. Ja, 1,3 Millionen Stellen sind sofort zu besetzen. Die Zahlen, die ich eben aufgeführt habe, sind mindestens 5 Millionen Menschen, die mehr arbeiten wollen. Bedeutet 4 Arbeitssuchende im Schnitt auf jede offene Stelle. Da kann man nicht von Arbeitskräftemangel reden. In den 70er Jahren hatten wir eine Arbeitslosenquote von unter 1%, 0,7. Ja, und da kamen auf 400.000 offene Stellen, nur 200.000 Arbeitslose. Das ist mal ein Verhältnis. Das ist Arbeitskräftemangel, nicht dieses selbst herbeigeredete.
Das ist sowas wie eine verfestigte Arbeitslosigkeit. Keine riesigen Arbeitslosenzahlen, aber
2,6 Millionen Menschen ohne Berufsausbildung.
Gruppen, die dauerhaft
ich verspreche, wir kommen auf jeden Fall noch dazu. Ich verstehe auch, dass das gerade jetzt nicht so ein schöner Einstieg in diese Sendung vielleicht ist, aber ich würde gerne noch mal bei der Frage bleiben, Herr Lindner.
Apropos Sendung. Maybrit Illner, sollte man immer noch mal sich vergegenwärtigen für die Leistung, die sie da bringt, verdient mehr als der Bundeskanzler. Ja? Da werde selbst ich zum ÖRR-Kritiker, wenn diese Frau, die also es nicht schafft, vernünftig zu moderieren, die einfach nur von ihrem Zettelchen abliest und Fragen durchboxen will, mehr verdient als der Bundeskanzler. Und das seit, keine Ahnung, mehr als 2 Jahrzehnten sitzt sie da mit ihrer Föhnfrisur.
Das Geld für die Rüstung fehlt uns an anderer Stelle, sagt der Kanzler. Wir haben ihn damit zitiert von der Münchner Sicherheitskonferenz, auf der Sie auch waren. Das Geld fehlt uns an anderer Stelle. Wer uns ist, können wir uns denken. An welcher anderen Stelle fehlt es? Wo würden Sie sparen, wenn Sie jetzt für den zukünftigen Haushalt 25 doppelt so viel wie beim letzten Mal sparen müssen, also ungefähr 35 Milliarden? Und wann beantwortet die Politik diese Frage?
Wir legen den Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 in diesem Sommer, vor der Sommerpause im Juli vor. Aber es geht ja jetzt um eine Perspektive 2028. Und ich sehe nur zwei wesentliche Voraussetzungen, damit wir dieses von uns allen geteilte Ziel erreichen. Das erste ist, Deutschland muss wieder prosperieren. Wir brauchen dynamisches Wachstum. Mhm. Wenn wir den Standortvergleich der vergangenen 10 Jahre sehen, 2014 waren wir im Vergleich.
Bringt uns übrigens für eine NATO-Quote zu erfüllen gar nicht mal so viel, ne? Weil die ist ja abhängig von der Wirtschaftsleistung. Mehr Wirtschaftsleistung heißt auch mehr für Verteidigung ausgeben. Immer so.
Ja, der Standorte weltweit sehr weit vorne. Es gibt Standort-Bankings, da waren wir auf Platz 4, 5, 6. Ja. Und wir sind jetzt teilweise bei hinter 20. Wir müssen wieder nach vorne, weil uns dann auch sozusagen die Torte.
Deutschland hat einen Exportüberschuss von 7% der Wirtschaftsleistung. 7%. Das ist erstens gegen EU-Recht, weil die sind erlauben eigentlich nur 6%. Und einen so krassen Exportüberschuss zu haben, ist ökonomisch gesehen Ausdruck davon, dass Deutschland wettbewerbsfähig ist. Ja? Deutsche Produkte sind bei gegebener Qualität auf internationalen Märkten noch immer günstig. So günstig, dass wir deutlich mehr verkaufen, als wir selbst aus dem Ausland einkaufen. Das ist makroökonomisch die Definition von wettbewerbsfähig sein. Von daher ist vieles herbeigeredet. Ja, die energieintensive Industrie hat 20% weniger produziert und die hohen Energiekosten lähmen die, ja, die Stahlwerke, Glasereien, Chemie, sowas. Aber im Großen und Ganzen ist Deutschland nicht wettbewerbsfähig. Also doppelte Verneinung bedeutet, wir sind noch immer wettbewerbsfähig.
Größer gelingt, um Ihren Einspieler, Ihre Eröffnung zu nehmen, ja, die genau. Anmoderation. Und zum anderen, mir geht es nicht darum, dass wir jetzt Dinge abschaffen müssen. Darüber kann man auch diskutieren. Aber das Wichtigste ist, dass nicht immer neue Subventionen, neue Sozialausgaben, neue Standards dazukommen. Wir haben bereits relativ viel. Wenn es uns gelänge, mal 3 Jahre mit dem auszukommen, was wir haben, dann wäre es ein ganz großer Schritt zur Konsolidierung.
Vor allen Dingen der Finanzminister sehr glücklich. Bei uns.
Was soll das eigentlich bedeuten? 3 Jahre kein höheres Bürgergeld, kein höheres Kindergeld, Kindergrundsicherung kommt gar nicht. Ja? keine höheren Leistungen für Asylbewerber, obwohl Preise steigen oder was? Ja, sollen die real entwertet werden? Soll das Existenzminimum entwertet werden? So, das wäre jetzt mal eine Frage, die man als hochbezahlte Moderatorin ja hätte stellen können, was das bedeutet. Aber weil sie damit überfordert ist und gleich wieder zur nächsten Frage eilen will, schaut sie auf ihr Zettelchen, ihr seht es ja selbst, und wechselt jetzt das Thema. Das
ist Clemens Fuß, Chef vom IFO-Institut in München und einer der besten Ökonomen dieses Landes. Herr Fuß.
Einer der besten Ökonomen dieses Landes, als wäre das etwas, was man neutral und objektiv bewerten könnte. Danke für das Framing, Frau Illner.
Zwei gute Zwecke. Rüstung, Verteidigung, ein wichtiger Zweck, unsere Funktion in Europa. Und die Wirtschaft zu stärken, ein sehr guter, wichtiger Zweck. Und trotzdem wird ein Streit nicht aufgelöst, nämlich der zwischen Kürzungen oder neue Schulden machen. Das bleibt jetzt so?
Ja, ich glaube,
es gäbe auch noch eine dritte Option, ne? Ist leider in der Föhnfrisur scheinbar hängen geblieben. Nämlich, man könnte natürlich auch die Steuern erhöhen. Wenn man denn wollte. Nur, es ist ökonomisch die dritte Option. Ja? Entweder woanders kürzen, von wem mehr einnehmen oder mehr Schulden machen.
Wenn man mal zurückschaut, es gibt Untersuchungen darüber, wie das denn in der Vergangenheit so war, wenn man mehr fürs Militär ausgeben musste. Ne? Und das Ergebnis ist ganz klar, dann wurde eben weniger für andere Dinge ausgegeben. Ich verstehe den Wunsch, ich verstehe, was Sie sagen, Frau Langmann. Will sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, tut mir leid, Leute, wir kürzen jetzt den Sozialstaat zusammen, aber das wird so sein. Also
in den USA ist es zum Beispiel nicht so gewesen. Ja? Die haben es während des Zweiten Weltkriegs besonders gut hinbekommen, die Konsumproduktion aufrechtzuerhalten und die Kriegsproduktion, Waffenproduktion gleichzeitig hochzufahren, indem es deutlich mehr Menschen gab, die dann in den Arbeitsmarkt gekommen sind. In den USA waren es damals vor allem Frauen, die dann eben dort mitgearbeitet haben, indem man schnell Produktivitätssprünge gemacht hat in der Waffen- und Kriegsindustrie und ja, indem man einfach vorher ungenutzte Ressourcen genutzt hat. Das heißt, diesen Verteilungskonflikt, ja, wir können uns das eine leisten, aber das andere nicht, gibt es entweder, wenn Vollbeschäftigung herrscht, was wir auch hier noch nicht haben, oder wenn man eine politisch dumme Regel wie die Schuldenbremse hat. Das sind die zwei Einschränkungen. Ansonsten ist es keine Gesetzmäßigkeit. Wir geben mehr für Granaten und Panzer aus und haben weniger für Klima und Soziales.
Kanonen und Butter. Es wäre schön, wenn das ginge, aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht. Sondern es ist Kanonen ohne Butter. Das heißt, wir werden Einbußen haben.
Auch mit dieser zurechtgelegten Notlage.
Wie groß? Glauben Sie nicht? Ja, auch die Verschuldung kann das nicht verhindern, denn Verschuldung ist ja nur eine Verlagerung von Lasten in die Zukunft. Es ist ja nicht ein Aus der Welt schaffen von Lasten. Ich stimme Ihnen zu, Herr Lindner. Je größer das Problem.
Auch dieses Framing, ne? Nach dem Motto, man kann zwar dann heute mehr ausgeben, aber irgendwann in Zukunft kann man weniger ausgeben. Es stimmt ja nicht. Ja? Wenn man jetzt heute durch zusätzliche Schulden mehr Wirtschaftsleistung produziert, indem mehr Leute arbeiten, die sonst nicht gearbeitet hätten, und selbst wenn sie in der Kriegsproduktion arbeiten, dann sind die Güter ja produziert. Ja? Was wir immer vergessen ist, Geld mobilisiert Ressourcen. Und wenn wir das Geld nicht ausgeben und die Ressourcen brach liegen, also Leute nicht arbeiten, Firmen Sachen nicht produzieren, dann können sie ja nicht ein Jahr später, 5 Jahre später, das irgendwann aufholen, indem sie doppelt so viel arbeiten, doppelt so viel produzieren. Das geht ja nun mal nicht. Das heißt, wenn reale Ressourcen nicht genutzt werden, dann ist das eine Verschwendung von Ressourcen, die man nicht mehr aufholen kann. Und naja, er hat halt die Vorstellung nach dem Motto, der Finanzminister nimmt sich einen Kredit und muss den irgendwann zurückzahlen, hat er heute mehr und irgendwann dann weniger. So, aber muss natürlich nicht so sein. Denn Schulden müssen ja, Staatsanleihen werden bedient, aber Schuldenstände müssen nicht zurückgeführt oder abgebaut werden.
Problem ist, desto wichtiger ist es, dass wir mehr produzieren, denn das ist eigentlich der einzige Weg heraus, ne? Wenn wir wollen, dass wir unseren Sozialstaat weiter finanzieren können, den werden wir weiter finanzieren, aber er wird halt kleiner ausfallen oder andere Dinge werden kleiner ausfallen. Ja. Man muss halt weniger konsumieren, wenn Ressourcen verbraucht werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir leben in einer quasi vollbeschäftigten Wirtschaft. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, ja, wir wollen alles weitermachen wie bisher. Aber
wir leben in einer quasi vollbeschäftigten Wirtschaft, die kleiner ist als 2019. Ja, deutlich mehr eine deutlich größere Bevölkerung aber hat, weil viele Leute zugewandert sind, die im letzten Jahr 260.000 zusätzliche Arbeitslose hat, die 180.000 Menschen in Kurzarbeit hat und eben diese fast 5 Millionen Menschen, die zusätzliche Arbeit annehmen würden. Nee, also das ist nach keiner gängigen Definition Vollbeschäftigung.
Aber noch was drauflegen, dann können wir zwar Papier bedrucken, das nennen wir dann Staatsanleihen, aber die Frage ist ja, wer produziert dann die zusätzlichen Dinge, ohne dass wir anderes unterlassen? Manches kann man importieren. Ich finde übrigens, im Militär wäre es jetzt wirklich gut, wenn wir sagen, wir kaufen auch Dinge in den USA, damit wir eben diese Probleme so gut wie möglich, so effizient wie möglich lösen können. Aber ich fürchte, dieses Versprechen, wir geben mehr für Militär aus und alles andere läuft weiter, das wird sich am Ende nicht einhalten lassen. Und ich würde auch davor warnen, muss ich sagen, das so unbeschränkt zu geben. Denn wir haben es, glaube ich, jetzt ein paar Mal erlebt, dass der Bevölkerung gesagt wurde, ja, ja, die Politik, die schützt euch vor allem. Ne, wie so, wie man das vielleicht mit Kindern macht. Ne, macht euch keine Sorgen. Und dann stellt man plötzlich fest, hoppla, jetzt müssen wir den Bauern die Subventionen kürzen, weil wir das Geld nicht haben. Also ich glaube, man müsste auch in der Politik, ich verstehe, dass das schwer ist.
Oder die Mehrwertsteuer in der Gastro, wo Olaf Scholz versprochen hat in der ARD-Wahlkampfarena, das schaffen wir nie wieder ab. Und ja, was ist jetzt im Jahreswechsel passiert? Ups, wieder von 7% auf 19% nach oben.
Aber man müsste auch in der Politik offener darüber reden, dass die Welt sich verändert hat. Bestimmte Dinge gehen nicht mehr ganz so wie vorher. Trotzdem haben wir die Mittel, sagen wir mal, die Basics weiter zu finanzieren.
Beide Sätze sind vom Bundeskanzler. Zum einen hat er gesagt, dass von diesen 60 Milliarden, die im Haushalt plötzlich fehlten, die Bürger wenig merken werden, dass sich da im täglichen Leben wenig verändern würde. Und auf der anderen Seite hat er sehr dezidiert.
Auch nicht gut gealtert. Ja? Mehrwertsteuer hoch auf Gastro, auf Fernwärme, auf Gas, höherer CO2-Preis. Wir haben ein Thema Agrardiesel, Thema Lkw-Maut, neue Plastikabgabe, Luftverkehrssteuer, höhere Sozialbeiträge. Also nach dem Motto, das wird man nicht merken. Fast.
Gesagt, dass aus den aktuellen Haushalten diese Verteidigungsausgaben zu stemmen sind. Das heißt tatsächlich, irgendwo anders muss man Einschränkungen machen. Wir sind bei unserem vierten Gast heute Abend. Bertram Kavlat hat eine tolle Firma in Ingolstadt, wollte ich gerade sagen. Regelventile stellen Sie her für insgesamt 93 Länder, in die Sie exportieren. Und dann haben Sie auch noch den Top-Job. Sie sind Vizevorsitzender des VDMA, arbeiten mit 200 hoffentlich fröhlichen Kollegen. Die Politik möchte unbedingt etwas für die Wirtschaft tun. Der letzte Vorschlag von Herrn Habeck war, auch auf Pump einen Sonderfonds zu erfinden, um die Unternehmenssteuer zu senken. Das ist ihm, glaube ich, irgendwie in der Parlamentsdebatte ad hoc eingefallen und hat Herrn Lindner ganz besonders glücklich gemacht an diesem Tag. Würden Sie sagen, was besonders kompliziert ist, ausgerechnet in und mit dieser Regierung?
Ja, der Satz, den ich dazu schnell sagen möchte, ist, machen ist, wir wollen nur krasser. Und wir finden viele Themen.
Muss man sich mal vorstellen, ja, wie die Runde besetzt ist. Illner, Totalausfall. Und dann muss Ricarda Lang mit Clemens Fuß, IFO, arbeitgebernah. Christian Lindner, arbeitgebernah. Und diesem Verbandsnulli, arbeitgebernah, gemeinsam oder gegen diese drei in Kombination andiskutieren. Ja? Aber der öffentliche Rundfunk, der ist ja so linksgrün versifft.
Da muss ich selber lachen. Ja.
Viele
haben Sie Themen, nett formuliert jetzt auch.
Die gewollt werden. Und ich muss sagen, wir sind ja in engen Gesprächen. Als VMA-Vizepräsident vertrete ich 3600 Unternehmen. Die sind im Schnitt 180 Mitarbeiter groß, stellen aber in ihrer Summe in Deutschland den größten industriellen Arbeitgeber mit etwa 1,3 Millionen Beschäftigten. Und wir sind die, die den Kuchen größer machen wollen und den auch können. Es fühlt sich nur manchmal so an, als ob wir im Morast laufen. Und da gibt es viele Themen. Das Wachstumsförderungsgesetz ist so ein schönes Beispiel. Es ist gut gewollt, es stehen viele gute Dinge drin. Es wird immer weiter geschrumpft. Wir sprachen mal von einem Entlastungsvolumen von 7 Milliarden Euro. Das ist nun auf 3,5 heruntergegangen. Aber selbst dieses, manche sagen Mini-Bonsai, habe ich gehört, oder Gesetzle, habe ich gehört. Aber selbst das kriegen wir nicht hin. Deswegen haben wir sehr oft die gute Anstrengung. Aber das, was nachher bei uns ankommt, bleibt im Regulierungssumpf oft stecken oder im Zwist zwischen den Parteien.
Ja. Dass es der Wirtschaft nicht gut geht, ist bei den beiden entscheidenden Ministern mittlerweile auch angekommen.
Mittlerweile? Die Bundesregierung korrigiert ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr. Sinkflug von 1,3 auf 0,2%. Seltene Einigkeit in der Analyse.
Was für ein peinliches Bild. Ganz kurz.
Was wirklich dramatisch schlecht ist, das muss man sagen. Ja, so können wir nicht weitermachen.
Ich finde das nachgerade peinlich.
Keine
Übrigens das Wachstumschancengesetz, ja. Ich will es immer noch mal erwähnen. In seiner Ursprungsfassung wurde vom IW, Institut der Deutschen Wirtschaft, arbeitgebernah durchgerechnet und sollte 32 Milliarden Steuersenkung bis 2028 ganze 11 Milliarden an Investitionen, privaten Investitionen auslösen und ein um 2 Milliarden erhöhtes Bruttoinlandsprodukt, reales Bruttoinlandsprodukt, hervorbringen. Was bedeutet 0,05% Wachstum? Ja? Nach Lindners Logik wären also 0,2% Wachstum peinlich, aber 0,25% Wachstum nicht mehr peinlich. Interessant.
Einigkeit bei dem Weg aus der Krise.
Herr Habeck möchte viele Schulden aufnehmen, für die ich als Finanzminister dann Zinsen zahlen muss mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und er möchte dann politisch entscheiden, welche Betriebe, Technologien und Branchen bekommen von der Politik eine Subvention. Ich möchte, dass für alle die Bedingungen besser sind.
Aber das ist ja eine politische Debatte, die geführt wird und hoffentlich auch mal irgendwann entschieden wird.
Herr Lindner, wenn der Finanzminister und der Wirtschaftsminister etwas Gutes wollen, warum, und zwar für die Wirtschaft, warum setzen Sie sich dann nicht einfach hin und tun es? Voll krass.
Wir tun ja viel. Ja. Wir haben beim Arbeitsmarkt einen.
Wir tun ja viel. Ja, sagt Frau Illner und gibt ihm da recht. Also es ist wirklich diese Art zu moderieren, dieses Unkritische, dieses Nicht-Nachhaken, es macht mich wirklich wahnsinnig beim Kommentieren. Ich kann's, es tut mir leid.
Eine Wachstumsbremse, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Mhm. Wir werden den niedrigsten Stand der Bürokratiekosten haben, wenn die Meseberger Beschlüsse jetzt hoffentlich bald umgesetzt sind. Sie haben zu Recht gesagt, das von mir vorgelegte Wachstumschancengesetz ist jetzt im Gespräch mit den Ländern recht klein geworden, aber immerhin fordert die deutsche Wirtschaft es.
Ja.
Ich glaube nur, dass bei diesen guten Ansätzen am Arbeitsmarkt, bei der Bürokratie oder auch bei der Steuerlast, wir erst am Anfang dessen stehen, was wir brauchen, damit wir das aufholen, was über ein Jahrzehnt vernachlässigt worden ist. Und darüber sind wir in der Koalition im
Unterschiedlicher
Gespräch.
Meinung?
Ja, wir sind an einem Punkt, und das wurde ja in Ihrem Einspieler vom Bericht aus Berlin deutlich, an einem Punkt unterschiedlicher Meinung. Ja. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Zinsen zu zahlen für Schulden, solange der Zins höher ist als das Wachstum. Ja. Das ist langfristig nicht tragfähig. Und ich glaube auch von meinem Grundverständnis.
Der Witz daran ist aber ja, wenn er mehr Geld ausgibt, und vor allem es richtig ausgibt, nicht hier mal Wachstumschancengesetz, ja? Einfach so auf Unternehmen schmeißen, die es gar nicht brauchen, völlig ungezielt 32 Milliarden ausgeben für 2 Milliarden mehr Wirtschaftsleistung. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Der wäre es noch besser, man würde eben mehr für, Achtung, Herr Lindner, jetzt wird es ganz fürchterlich, einfach das Bürgergeld erhöhen oder die Kindergrundsicherung mit 20 Milliarden davon finanzieren. Ja, dann käme auch richtig was an. Und das würde sofort ausgegeben werden wieder in der Wirtschaft und die eben entsprechend ankurbeln. Das wäre deutlich, deutlich besser. Und die Zinsen, muss man dazu sagen, rechnet er sich ja immer hoch, immer schön. Habe ich im Newsletter mal hier erklärt. Lindners Zinslüge packe ich euch, verlinke ich auch nochmal hier, ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, dass die Zinslasten, das sagt das BMF mittlerweile selber, ja, das ist ein Zeitartikel dazu, wo sie es selber zugestehen, dass die Zinsen, wenn sie die periodengerecht verbuchen würden, 17 Milliarden Euro geringer wären, also 20 Milliarden Zinsen pro Jahr statt 37.
Ja. Verständnis. Ist es falsch, wenn die Politik entscheidet, wie soll die Wirtschaftsstruktur aussehen? Das kann ich gar nicht wissen. Mhm. Deshalb will ich gerne für alle gleich wenig Bürokratie, gleich guter Arbeitsmarkt, gleich wenig steuerliche Belastung haben, damit diejenigen, die zum Teil ja mit ihrem Vermögen haften für ihre Entscheidungen, nicht Politiker, die mit dem Geld der Steuerzahler arbeiten, wenn sie Subventionen geben, damit die entscheiden, was soll Zukunft
haben. Wird Herr Kaffelert auch gleich noch was dazu sagen, aber erstmal muss Frau Lang uns erklären, woran das eigentlich liegt, dass aus Ihrer Sicht auch der Wirtschaftsminister so sehr darauf beharrt, lieber Subventionen zu geben, also lieber durch Deutschland zu reisen und den Firmen Schecks in die Hand zu drücken, um ihnen das gute Gefühl zu geben, dass sie nachträglich.
Apropos Steuersenkungen, ne? Auch dazu habe ich zuletzt geschrieben. Und nur mal eine Grafik, die ich mal zeigen will. Das ist nämlich die hier, die Entwicklung der Bruttoanlageinvestitionen Prozent des BIPs. Man sieht, die sind ein Krebs, der langsam nach unten geht. Anfang der 2000er, 2001 gab es eine Reform der Unternehmenssteuer. Danach sind die Investitionen sogar gesunken. 2008 gab es auch eine Investition gesunken. Man würde ja annehmen, übrigens wurde in den beiden Reformen der nominale Steuersatz für Unternehmensgewinne von über 50 auf knapp unter 30% gesenkt. Ja, man würde ja annehmen, es hätte einen Investitionsboom geben müssen, gab es aber nicht. Gleichzeitig gibt es neue Daten von Freshfields, was die Barreserven der Unternehmen angeht. Und ja, wenn man sich das anguckt, merkt man plötzlich, oh, Unternehmen, deutsche Firmen horten 770 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Das sind 19% der Wirtschaftsleistung. 2003 waren es nur 10% der Wirtschaftsleistung, 2010 ca. 15%. Ja, die ganzen Steuersenkungen sind ausgeschüttet worden mit hohen Dividenden oder auf die hohe Kante gepackt wurden. Ja, eine Krise löst man nicht, indem man eine Wirtschaftskrise, indem man die Unternehmenssteuern senkt. Das funktioniert einfach nicht. Unternehmen hassen es auch zu investieren, wenn die Wirtschaft schlecht läuft. Ja, dann halten sie das Geld eher zusammen. Die investieren, wenn die Auftragsbücher voll sind, wenn es einen Boom gibt und wenn sie Planungssicherheit haben. Und das haben sie nicht. Es ist ja nicht mal klar, wo der CO2-Preis 2027 steht, wenn er dann freigegeben werden soll und vom Markt definiert werden soll. Dieser CO2-Preis definiert aber sehr viele Kosten, Strukturen. Wir wissen nicht, was mit dem Zins passiert. Ne? So, und in einer Zeit, wo die Wirtschaft kriselt und permanent sich Preise verändern, ja, Gaspreis hoch, Gaspreis runter, Strompreis hoch, Strompreis runter, CO2-Preis ungewiss, Zins ungewiss, ja, was will man da von den Unternehmen erwarten? Ja, wie sollen die ihre Investitionen kalkulieren? Klar, dass das keinen Boom auslöst, ja, die investieren ja trotzdem. Ja, Maschinen, die kaputt gehen, zu ersetzen. Ja, sowas findet natürlich alles weiter statt. Manche expandieren auch. Aber by and large, in der gesamten Branche, in der gesamten Wirtschaft einen Boom auszulösen, dafür muss erst die Wirtschaft brummen, die Auftragsbücher voll sein und Preise stabil sein, damit man Investitionen kalkulieren kann. Und dann kann man mit Abschreibungsanreizen, Investitionsprämien, Subventionen noch das letzte bisschen herauskitzeln. Aber nicht in der Krise Steuern senken und glauben, dann wird es ein Selbstläufer.
Belohnt werden, wenn sie sich also transformativ verändern oder aber eben aus anderen Gründen besonders geschont werden. Tut er das, weil diese Energiewende irgendwie so dramatisch schwer kommuniziert wurde? Mit welcher Begründung ist...
Was ist das jetzt auch wieder eine gottlose dumme Frage?
Der Bundeswirtschaftsminister ein Fan von Subventionen?
Es geht nicht darum, einfach nur irgendjemanden zu belohnen und es geht auch nicht darum, nette Schecks zu übergeben, sondern es geht darum, dass investiert wird. Und es geht natürlich auch darum, die Wirtschaft bei der Modernisierung zu unterstützen und zu verhindern, dass sie in andere Teile der Welt abgeht.
Ich
nehme mal ein Beispiel, Saarland, da Saarstahl, das war, glaube ich, eine der letzten Schecks, die übergeben wurde, wo Robert Habeck hingefahren ist, wo wir jetzt über Klimaverträge die Unterstützung dafür geben, dass klimaneutraler Stahl in Zukunft in Deutschland produziert wird und nicht in den USA produziert wird. Und wir sehen, dass wir einen Investitionsmangel haben in Deutschland, auch im Vergleich mit anderen Ländern, mit denen wir konkurrieren, ob wir nach China schauen, ob wir in die USA schauen mit dem Inflation Reduction Act. Und Herr Lindner hatte vorher das Thema Systemkonkurrenz angesprochen. Wir erleben ja tatsächlich sowas wie ein Ende vom Ende der Geschichte. Wir haben eine Systemkonkurrenz, wo die Frage ist, wie sich Demokratien behaupten, verteidigungspolitisch nach innen, aber eben auch ökonomisch. Und da geht es um die Frage, ziehen wir uns dabei Boxhandschuhe an oder binden wir uns die Hände hinter dem Rücken zusammen? Ich glaube, wir müssen mehr investieren. Das heißt privat, dafür gilt es Anreize zu schaffen. Das tut das Wachstumschancengesetz. Ich habe keinerlei Verständnis dafür, das mit dem Agrardiesel zu verbinden, wie die Union es mit parteitaktischen Spielchen tut. Aber wir müssen auch mehr aus der öffentlichen Hand investieren. Übrigens auch in die Infrastruktur, die auch alle Unternehmen am Ende nutzen.
Man wird ja nur
Ja, gute Straßen, gute funktionierende Brücken, genug Schienen und Züge für Güter Verkehr, erstklassiges Glasfasernetz an jeder Ecke, all das hilft natürlich auch den Unternehmen. Ja, andersrum, wenn die Brücke nicht funktioniert, weil sie marode ist und umfahren werden muss und Güterverkehr nicht klappt und sie dann sich im Stau gegenseitig alle blockieren und die Straßen verstopfen und deswegen es zu Lieferverzögerungen kommt und alles teuer wird, das ist das Gegenteil von dem, was die Wirtschaft braucht. Ja, die Debatte hier ist sehr schnell abgerückt von der Frage Verteidigung, ja oder nein und wenn ja, wie. Klar ist, mehr Verteidigungsausgaben unter der Schuldenbremse bedeuten weniger für Soziales und Klima. Das ist dann nicht nur unsozial und doof fürs Klima, sondern auch schlecht für die Wirtschaft, weil Geld für Soziales und Klima auszugeben das Wachstum deutlich stärker anregt, als es Rheinmetall in den Rachen zu schieben. Wie seht ihr das Ganze? Wie würdet ihr beispielsweise die NATO-Quote erfüllen wollen? Wie soll das finanziert werden? Lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gern Like da lassen, gern Abo da lassen, die Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen, Geld für die Welt Newsletter auschecken, da gibt es regelmäßig aktuelle und exklusive Analysen und Kommentare. Ihr könnt es auch mit 5 Euro im Monat unterstützen, das freut mich besonders. Und jetzt habe ich nur noch zu sagen, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.